Gut, dann vielleicht erstmal zu mir. Ich bin Lou, ich benutze keine Pronomen. Ich habe ein paar Jahre in der Sexarbeit gearbeitet, unter anderem auch während Corona und wohne seit ein paar Jahren in Leipzig und bin dort bei Copwatch organisiert und habe gedacht, ich halte mal so einen fusionierten Vortrag zu Sexarbeit und Polizeigewalt. Es geht vor allem um linksradikale Perspektiven auf die Themen. Und heute soll es um die folgenden Themen gehen. Also erstmal um Sexarbeit generell. Da werde ich euch dann auch ein bisschen was zur rechtlichen Lage in Deutschland erzählen, aber auch verschiedene andere rechtliche Modelle. Dann um Strafrechtsfeminismus. Das ist ganz wichtig, weil es Leute gibt, die Prostitution abschaffen wollen und das sind eben strafrechtsfeministische Forderungen, kommen wir später nochmal drauf. Dann geht es um Abolitionismus, einmal als Befreiungsbewegung und aber auch von StrafrechtsfeministInnen genutzt als Bewegung, um Prostitution eben abzuschaffen. Und dann nochmal kurz um Perspektiven oder Schlüsse für uns als radikale Linke. Dann dachte ich, machen wir vielleicht eine kurze Pause und dann freue ich mich über eine Diskussion und wenn ihr Fragen stellt. Gut, starten wir mit dem Thema Sexarbeit. Es gibt erstmal eine kleine politische Einordnung. Ich spreche bewusst über Sexarbeit und nicht über Prostitution. Das liegt daran, dass es ein aktivistischer Begriff ist. Der wurde von Carol Lay in den USA geprägt und es ging da so ein bisschen darum, dass es negative Zuschreibungen abbauen soll und dass eben Sexarbeit mit anderen Dienstleistungen gleichgestellt werden soll. Das hat vor allen Dingen Gründe, dass Menschen in der Sexarbeit in der Organisation und im Arbeitskampf unterstützt werden sollten. Wichtig dabei ist, dass es kein juristischer Begriff ist. Also in Gesetzestexten werdet ihr immer die Formulierung Prostitution sehen. Das war auch wichtig in der Unterstützung zur Legalisierung von Sexarbeit in Deutschland. Jetzt will ich kurz darüber reden, wer überhaupt sichtbar ist, wenn wir über Sexarbeit reden. Ihr habt sicherlich alle schon mal Medienberichte gesehen oder Podcasts gehört oder Radiointerviews. Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass es so einen sehr krassen Dualismus gibt. Also auf der einen Seite haben wir so ganz starkes Opfernarrativ, dass Leute in der Sexarbeit sehr dolle degradiert werden zu Opfern und gesagt wird, okay, das sind... Fast alle werden gezwungen. Es gibt Vorwürfe von, dass es eine bezahlte Vergewaltigung ist, weil es gegen Geld keinen Konsens geben kann. Damit wird eben auch Autonomie jeder Art abgesprochen, den Sexarbeitenden. Und es gibt immer eine sehr binäre Darstellung. Also es wird immer von Frauen in der Prostitution gesprochen. Die SexarbeiterInnen, über die gesprochen wird, das sind meistens Frauen aus dem Ausland und Freier, die Männer sind. Das entspricht nicht der Realität. So viel schon mal vorweg. Auf der anderen Seite gibt es dieses Happy-Hooker-Narrativ, also so glückliche SexarbeiterInnen. Da wird... die Sexarbeiterin, da geht es meistens auch um Frauen, als so sehr gut bezahlte, gut betuchte Person dargestellt, die ihre persönliche Erfüllung und Befreiung in der Arbeit findet. Ihr wird aber auch vorgeworfen, eben, dass Privilegien ausgenutzt werden auf dem Rücken von denen, die es eben nicht freiwillig machen. Und dass es nur ein ganz geringer Teil der Sexworker tatsächlich sind, die diesen Job gerne machen. Und was ich daran problematisch finde, ist, dass beide Gruppen, die schon mal gar nicht so dem realen Bild entsprechen, total gegeneinander ausgespielt werden und es somit für Sexarbeitende schwierig ist, sich miteinander zu solidarisieren. Und ich finde es ganz wichtig, irgendwie reale Perspektiven und reale Aspekte in der Sexarbeit darzustellen. Und da geht es eben vor allen Dingen auch darum, anzuerkennen, dass vor allem ganz, ganz viele queere und genderqueere Menschen in der Sexarbeit tätig sind und dass die Identitäten ganz variabel sind, sowohl auf der Seite von SexarbeiterInnen als auch auf der Seite von KundInnen. Gleichzeitig möchte ich hier trotzdem schon mal klarstellen, dass Sexarbeit auch eine Lohnarbeit ist und gerade aus einer linken Perspektive dadurch auch kritisch zu betrachten ist. Kritisch nicht insofern, sich zu fragen, wie können wir Sexarbeit abschaffen, sondern kritisch insofern zu fragen, wie können wir die Lebens- und Arbeitsumstände von Sexarbeitenden verbessern und auch nicht Sexworker sollten sich fragen, wie kann ich SexarbeiterInnen darin unterstützen. Nun kommen wir zu einem kurzen rechtlichen Teil. Ich hoffe, ich langweile euch nicht. Es gibt verschiedene rechtliche Möglichkeiten in verschiedenen Ländern. Da gibt es einmal die Form der Entkriminalisierung. Da geht es darum, dass quasi alle Gesetze bezogen auf Sexarbeit abgeschafft werden. Besonders eben geht es darum, dass Sexarbeit oder auch die Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen nicht kriminalisiert wird und im Vergleich zur Legalisierung nicht unter irgendwelche Bedingungen gestellt wird, also das Anbieten von Sexarbeit. Dann gibt es noch die Legalisierung, was wir in Deutschland haben, dass durch das Prostituiertenschutzgesetz, da komme ich später nochmal zu, unter bestimmten Bedingungen Sexarbeit anzubieten möglich ist und eben legal ist. Ich wollte mich jetzt gerne auf die Form der Kriminalisierung oder teilweisen Kriminalisierung beziehen. Und da geht es zum Beispiel bei der indirekten Kriminalisierung um das nordische Modell, worüber es auch später nochmal ausführlicher gehen soll, weil das eben eine Forderung gerade in Deutschland ist, von StrafrechtsfeministInnen, wie mit Sexarbeit umgegangen werden soll rechtlich. Es geht um eine vollständige Kriminalisierung oder eben auch eine teilweise Kriminalisierung. Bei der vollständigen Kriminalisierung ist sowohl Sexarbeit anbieten, aber auch Sexarbeit in Anspruch nehmen illegal. Auch dritte Beteiligte sind illegal. Dritte Beteiligte können zum Beispiel Leute sein, die Zimmer vermieten oder Taxifahrten anbieten, also SexarbeiterInnen zu den KundInnen fahren. Es werden aber auch teilweise PartnerInnen von SexarbeiterInnen kriminalisiert, wenn sie eben durch die Profite aus der Arbeit eben selber auch irgendwie profitieren, also zum Beispiel sich die Miete geteilt wird. Die Auswirkungen dabei sind, dass Sexarbeitende besonders anfällig für Gewalt sind, weil sie eben schlechtere Möglichkeiten haben, sich Hilfe zu holen und Angst haben, auch sich an Organisationen oder eben auch die Polizei zu wenden. Es gibt dadurch auch sehr viele Verhaftungen, Strafverfolgungen und ganz generell wird Sexarbeit sehr stark poliziert, zum Beispiel durch Razzien oder dass am Straßenstrich Bullen kommen und die Leute irgendwie nach den Papieren, Ausweisen und so weiter fragen. Es gibt eine Studie, dass in Südafrika, wo eben auch eine vollständige Kriminalisierung ist, dass da 54% der Sexarbeitenden bei der Arbeit Gewalt erleben und davon 55% durch die Polizei. Und das haben auch andere Studien belegt, dass in Ländern, in denen Sexarbeit kriminalisiert ist, dass die Polizei da auch gewaltvoller mit Sexarbeitenden umgeht, weil Sexarbeit selber im Gesetz als was Böses oder als was Schlechtes dargestellt wird. Es gibt auch die Form der teilweisen Kriminalisierung. Das ist zum Beispiel in England so. Da ist es grundsätzlich möglich, Sexarbeit anzubieten, aber eben mit starken Einschränkungen. Ebenfalls mit starken Einschränkungen ist es möglich, Sexarbeit in Anspruch zu nehmen und dritte Beteiligte sind auch illegal. Bei diesem Modell ist es vor allem schwierig, also besteht die Schwierigkeit in der Organisierung und in der Vernetzung von Sexarbeitenden, was ganz, ganz wichtig ist, dass Leute eben zusammenarbeiten und nicht vereinzelt werden. Und auch lokale Gesetze werden zur Bestrafung von Sexarbeitenden genutzt. Ich habe hier ganz unten, das ist so ein Paper vom European Collective of Prostitutes. Die haben so eine kleine Arbeit geschrieben. Und darin haben sie auch geschrieben, dass in England es sogenannte Police Cautions gibt, also das sind polizeiliche Verwarnungen und aber auch im Kontext davon nochmal Prostitutes Cautions, also polizeiliche Verwarnungen im Kontext von Sexarbeit. Und diese können von der Polizei ohne Beweise ausgestellt werden. Also es reicht einfach, dass es eine hinreichende Annahme gibt, dass das Vergehen des Herumlungerns oder der Anbahnung stattgefunden hat. Die Menschen, die so eine Prostitute Caution bekommen, haben kein Recht darauf, in Berufung zu gehen. Und Eine normale polizeiliche Verwarnung verfällt nach 2 Jahren und wird nach 6 Jahren aus allen Akten gelöscht. Diese Prostituiertenverwarnung wird gespeichert, bis, Zitat, eine Frau 100 Jahre alt ist. Und wird bei einem erweiterten DBS-Check, also das ist sozusagen sowas Ähnliches wie ein Führungszeugnis, eben auch angezeigt. Und das ist natürlich sehr problematisch, weil das ist so ähnlich wie in Deutschland, gerade im sozialen Bereich oder wenn man mit Schutzbefohlenen zusammenarbeiten möchte, eben diese DBS-Checks irgendwie vorgelegt werden müssen. Und wenn da diese Police Cautions drin sind, die dann auch nicht rausgelöscht werden, kann das eben Probleme geben mit der Jobvermittlung. Dadurch entstehen Vorstrafen, die eben den Ausstieg aus der Sexarbeit weiter erschweren. Und ganz viele Sexarbeitende erstatten nach Gewalt eben keine Anzeige, auch aus Angst vor diesen Prostitute Cautions. Da habe ich euch ein Zitat mitgebracht. By giving police powers to directly or indirectly target sex workers, criminalization models facilitate systemic violence and undermine that sex workers' health and safety. Migrant sex workers are particularly targeted. Also, dass besonders eben marginalisierte Sexarbeitende stärker betroffen sind von Polizeigewalt, und das kann man eben in Deutschland beobachten, das kann man aber auch in allen anderen Ländern beobachten, in denen Sexarbeit eben poliziert wird oder wo Sexarbeitende viel eben mit der Polizei auch in Konflikt geraten. So, kommen wir zum nordischen Modell. Oder auch schwedisches Modell genannt oder auch Sexkaufverbot. Beim nordischen Modell wird oft gesagt, das ist ja ganz progressiv, weil Sexarbeitende selber davon ja gar nicht betroffen sind oder nicht bestraft werden. Sie werden aber indirekt kriminalisiert, denn Sexarbeit in Anspruch nehmen ist illegal und auch dritte Beteiligte sind illegal. Das führt nämlich dazu, dass Sexarbeitende total vereinzelt werden, sich zum Beispiel nicht zusammenschließen können, in Wohnungen zusammenarbeiten können, dass Vernetzungen total schwierig sind. Dadurch sind Sexarbeitende viel mehr gefährdet für Gewalt. Es gibt auch kaum Möglichkeiten, KundInnen zu überprüfen. Und dadurch, dass es eben mit so viel Repression verbunden ist, Sexarbeit in Anspruch zu nehmen, sinkt natürlich die Zahl der KundInnen auch, und das führt dazu, dass die Preise einfach viel schlechter werden und Sexarbeitende dazu gezwungen werden, auch die etwas shady wirkenden Kunden anzunehmen und vielleicht auch eben Dienstleistungen anzubieten, mit denen sie sich nicht wohlfühlen. Es gibt transnationale Forschungen, die belegen, dass besonders marginalisierte Sexarbeitende, dass da der Missbrauch innerhalb von der Dienstleistung von Sexarbeitenden eben begünstigt wird. Was ich hier aber nochmal klar machen will, es gibt auch sehr andere Studien, beziehungsweise Studien können ja immer interpretiert werden. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal von sogenannten AbolitionistInnen Vorträge angehört oder Radiobeiträge. Die werden irgendwelche Studien anbringen, die belegen, dass Gewalt gegen Prostituierte oder Sexarbeitende zurückgegangen ist. Deswegen ist es immer so ein bisschen kritisch, zu schauen, wer nutzt welche Studien und auf welche Studien bezieht man sich. Es gibt aber eben ganz viele Sexworker-Organisationen aus Ländern, die betroffen sind, die sich ganz klar gegen dieses Modell aussprechen. Und auch in Deutschland gibt es ganz viele Verbände und Initiativen von Sexworkern, die sich ganz klar dagegen aussprechen, dass das nordische Modell in Deutschland eingeführt wird. Hier habe ich euch auch noch einmal kurz ein Zitat mitgebracht. Da sagt die Person, die ist aus Irland, sagt eben, sie würde niemals die Polizei rufen und sie würde sich eher quasi in Konflikt mit einer Kundin bringen als in Konflikt mit der Polizei. Und ich finde, das ist irgendwie schon so sehr aussagekräftig. Dann will ich jetzt noch auf Sexarbeit in Deutschland eingehen und auf das Prostituiertenschutzgesetz, das sogenannte. Dazu erstmal quasi die kleine Historie von Gesetzen in Deutschland. 2002 wurde das Prostituiertengesetz eingeführt. Davor war Sexarbeit sittenwidrig. Seit 2002 ist es nicht mehr sittenwidrig, sondern eben legal. Dieses Prostituiertengesetz umfasste nur wenige Paragraphen und die haben dafür gesorgt, dass Sexarbeitende zum Beispiel Entgelte einklagen konnten oder sich eben Kranken- und Arbeitslosen versichern konnten oder auch in die Rentenversicherung eintreten konnten. 2013 wurde dann ein Entwurf released zum Prostituiertenschutzgesetz und 2017 gab es dann die Einführung vom Prostituiertenschutzgesetz. Und darauf will ich jetzt einmal kurz noch eingehen. Das offizielle Ziel des Prostituiertenschutzgesetzes ist es, das Selbstbestimmungsrecht von Menschen in der Prostitution zu stärken, gesetzliche Grundlagen zur Gewährleistung verträglicher Arbeitsbedingungen zu schaffen und die Rechtssicherheit für die legale Ausübung der Prostitution zu verbessern. Genau, das war das offizielle Ziel. Spannend dazu ist vielleicht noch, dass es ganz viele Sexworker, Verbände, Vereine, Initiativen gab und auch Fachberatungsstellen, die mit Sexarbeitenden zusammenarbeiten, die sich ganz klar gegen dieses Gesetz ausgesprochen haben. Und das sind ja eigentlich die Leute, die sich am besten damit auskennen. Auf die wurde leider nicht gehört und dann wurde dieses Gesetz durchgedrückt. Betroffen von dem Gesetz sind vor allem Leute, die im Bordell oder im Laufhaus arbeiten, Menschen, die Escort machen, BDSM oder Tantra anbieten oder in der Straßensexarbeit arbeiten. Im Gesetz steht, dass es um jegliche Art von sexuellen und erotischen Dienstleistungen mit anwesenden Personen gegen Entgelt geht. Was darunter zum Beispiel nicht fällt, ist Online-Sexarbeit, also Cam-Sex zum Beispiel. Und im Gesetz steht folgendes Zitat: Eine sexuelle Handlung einer Person an oder vor mindestens einer anderen anwesenden Person oder das Zulassen einer sexuellen Handlung an oder vor der eigenen Person. Voraussetzung für die Einordnung als Prostitution ist die Zahlung eines Entgeltes und die Einbeziehung mindestens einer weiteren anwesenden Person. Bei dem Gesetz gibt es, das ist ziemlich lang, ich will auf ein paar Aspekte davon eingehen. Es gibt verschiedene behördliche Dinge, die man durchlaufen muss, um sich offiziell nach dem Prostituiertenschutzgesetz anzumelden. Zum Beispiel kostet es in manchen Bundesländern oder Kommunen Geld, sich anzumelden. Ich lebe ja gerade in Sachsen und da kostet es zum Beispiel 35 Euro und auch jede Verlängerung, es muss alle 2 Jahre verlängert werden, kostet Geld. Man bekommt einen Hurenpass ausgestellt. Es gibt auf jeden Fall auch Probleme mit dem Datenschutz. Und was dabei auch ganz wichtig ist, dieses Gesetz bietet irgendwie eine Grundlage und eine Legitimation dazu, dass Sexarbeitende sehr stark überwacht, kontrolliert und poliziert werden. Die Anmeldung zum Beispiel muss unter dem Klarnamen erfolgen. Dafür sind weiterhin erforderlich ein Foto, eine aktuelle Meldeadresse, eine Staatsangehörigkeit und auch eben eine Arbeitserlaubnis, ein Geburtsdatum und Ort und auch die Volljährigkeit. Und Sexarbeitende müssen sich jährlich einer verpflichtenden Gesundheitsberatung unterziehen. Und das sind natürlich schon mal irgendwie relativ viele Hürden, die ganz viele Menschen gar nicht nehmen können und dann eben illegal in der Sexarbeit tätig sind und dann durch noch mehr Polizeirepressionen betroffen sind. Zum Thema Hurenpass ist es eben auch so, dass der bei der Tätigkeit stets mit sich getragen werden muss. Das heißt, dass eben gerade wenn man irgendwie arbeitet und den Pass nicht dabei hat, kann das auch wieder ein Bußgeld nach sich ziehen. Leute, die prekär beschäftigt sind und wenig Geld haben und immer wieder erwischt werden, landen auch teilweise dann im Gefängnis wegen einer Ersatzfreiheitsstrafe. Und falls eine Person nicht angemeldet ist und einer Behörde eben Anhaltspunkte vorliegen, dass eine Person sexuelle oder erotische Dienstleistungen erbringt, kann sie ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro verhängen. Und ganz spannend ist, dass es ja in der Corona-Zeit eben ein Verbot gab von sexuellen Dienstleistungen, eben das anzubieten. Und dass dann auch gerade Viertel, in denen Sexarbeit auf der Straße zum Beispiel angeboten wurden, stark poliziert wurden, also stark die Polizei vor Ort war, die anwesenden Leute kontrolliert hat und sich somit Sexarbeit an andere Orte verlagert hat. Und das ist das, was Leute meinen, dass sich unter dem nordischen Modell zum Beispiel Sexarbeit total in den Untergrund verlagern würde und dann zum Beispiel Beratungsstellen gar nicht mehr so Zugang haben zu den Sexarbeitenden, weil sie nicht mehr auffindbar sind. Und in diesen Situationen dann auch sehr viel Gewalt passieren kann. Nehmen wir das Beispiel, dass eine Sexarbeiterin während Corona gearbeitet hat und dann Gewalt erfahren hat während der Arbeit. Ich würde jetzt mal vermuten, dass sie sich zu ganz großer Wahrscheinlichkeit keine Hilfe bei der Polizei oder anderen Institutionen gesucht hätte, eben einfach aus der Angst heraus vor Repressionen. Zum Thema Datenschutz ist es so, dass es unklar ist, welche Daten an welche Behörden weitergegeben werden. Das ist auch im Prostituiertenschutzgesetz rechtlich steht es da so, dass es quasi den Ländern und Kommunen überlassen ist, welche Behörden jetzt für was genau zuständig sind und welche Behörden dann auch welche Informationen bekommen. Genauso wird zum Beispiel auch werden Daten auch an Polizei weitergegeben. Im Prostituiertenschutzgesetz, da kommen wir gleich auch noch zu, ist zum Beispiel auch geregelt, dass die Polizei Zugang zu Wohnungen und Arbeitsorten von Prostituierten haben. Das Finanzamt wird weiterhin bei der Anmeldung in Kenntnis gesetzt. Bei mir war das damals so, als ich mich angemeldet habe, war das beim Gesundheitsamt und beim Ordnungsamt und eine Woche später hatte ich dann vom Finanzamt Post im Briefkasten, was mir auch niemand gesagt hatte und was ich auch irgendwie so sehr shady finde. Und falls eine Behörde Anhaltspunkte für Unfreiwilligkeit hat, kann sie ohne Einverständnis der betroffenen Person die Daten an Dritte weitergeben, also in dem Fall dann auch eben die Polizei. Zum Thema Überwachung. Ich lese jetzt auch noch mal kurz ein paar rechtliche Paragraphen vor. Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind befugt, zum Zwecke der Überwachung erstens Grundstücke und Geschäftsräume der betroffenen Person während der für Prostitutionsgewerbe üblichen Geschäftszeiten zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und drittens Einsicht in die geschäftlichen Unterlagen und Aufzeichnungen zu nehmen und viertens zur Wahrung ihrer Aufgaben an Orten, an denen Prostitution ausgeübt wird, jederzeit Personenkontrollen vorzunehmen. Das heißt, dass die Polizei, und das findet eben auch so statt, immer wieder Leute kontrollieren und sogenannte Razzien zum Beispiel in Bordellen und Laufhäusern oder auf Straßenstrichen stattfinden, die aber eben auch das Recht dazu haben, Wohnungen zu betreten. Und das ist auch der Paragraph, den ihr hier an der Leinwand seht. Ich lese jetzt einfach nur mal den letzten Satz vor. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes insoweit eingeschränkt wird. Also eben, wenn Annahme besteht, dass irgendwelche Gefahren für die Person in der Sexarbeit oder für andere Leute ausgehen, was natürlich der Polizei Tür und Tor öffnet, einfach in die Wohnung reinzugehen ohne Durchsuchungsbeschluss, wie das normalerweise so ist. Was natürlich aus einer linken Perspektive ganz, ganz stark zu kritisieren ist. Das heißt, zusammengefasst haben wir hier eine Beschränkung vom Recht auf freie Berufswahl durch die Anmeldepflicht, weil mir kaum oder kein anderer Job einfällt, bei dem man sich erstmal behördlich anmelden muss, bevor man ihn ausüben darf. Grundrechte werden außer Kraft gesetzt, besonders das Recht auf Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung. Die Speicherung von persönlichen Daten in Verbindung mit dem Sexualleben, auch sehr schwierig. Und so kam ich zu dem Schluss, dass es eben einfach Überwachung statt Schutz ist, was weder Betroffenen von Menschenhandel, denen ja eigentlich durch das Gesetz geholfen werden soll, noch Sexarbeitenden, die offiziell angemeldet sind, irgendwie helfen kann, weil ihnen einfach keine Rechte zugesprochen werden. Stattdessen gibt es eben enorme Pflichten, Einschränkungen und umfassende Kontrollmöglichkeiten für Behörden. Das war der kurze Block zu den rechtlichen Themen. Jetzt kommen wir zum Thema Strafrechtsfeminismus. Da gab es so in den USA in den 70er, 80er Jahren viele, vor allem weiße, bürgerliche Frauen, die ganz viele Polizeistationen verklagt haben, weil eben PolizistInnen bei Polizeirufen von häuslicher Gewalt teilweise nicht mal aus ihren Autos ausgestiegen sind. Das hat eben dazu geführt, dass irgendwann so ein Gesetz erlassen wurde, dass, wenn es um häusliche Gewalt geht, dass die Polizei irgendwen festnehmen muss. Das hat dann dazu geführt, dass vor allem ganz viele marginalisierte Personen wie Women of Color, Transfrauen, queere Personen als Aggressoren wahrgenommen wurden und eben verhaftet wurden. Und dieses Gesetz sich besonders eben einfach auf weiße und sozial abgesicherte Frauen bezogen hat. Der Strafrechtsfeminismus formuliert quasi als Antwort auf patriarchale Probleme eine repressive Strafverfolgung, was einer patriarchalen Logik folgt, eben dass es Opfer und Täter gibt und den Retter und dass der Staat eben diese Retterfunktion einnimmt, beziehungsweise als ausführendes staatliches Organ dann die Polizei. Und wie wir alle wissen, ist die Polizei selber durchzogen von starken, gewalttätigen Diskriminierungsformen von Rassismus. Sie arbeitet im Kapitalismus und soll eben aktuelle Zustände und Ordnungen aufrechterhalten und kann dabei niemals Verbündete im Kampf gegen patriarchale Gewalt sein. Die Polizei reproduziert Diskriminierung und dadurch, dass quasi dieses patriarchale Narrativ und diese Täter-Opfer-Retter-Logik angewandt wird, werden komplexe gesellschaftliche Probleme krass individualisiert und krass aufgespalten in, es gibt eine aggressive Person und es gibt eine Person, die gerettet werden muss. Und das verhindert einfach eine dezidierte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Problemen. Dadurch wird zwar der öffentliche Diskurs leichter adressier- und handhabbarer, allerdings geht er natürlich sehr weit weg von irgendwie wirklichen Lebensrealitäten von Menschen. Und an dieser Stelle will ich natürlich einfach aus einer linksradikalen Perspektive dieses Narrativ stark zurückweisen und entschieden ablehnen. Weil, wie gesagt, eine Institution, die selber durchzogen von patriarchalen, rassistischen, klassistischen und anderen diskriminierenden Strukturen ist, niemals hilfreich sein kann im Kampf gegen patriarchale Gewalt. Ein wichtiger Akteur dabei ist dann natürlich die Polizei. Und die Polizei kann natürlich auch immer und muss auch immer als Herrschaftsinstrument verstanden werden. Die Polizei soll die bestehende Ordnung aufrechterhalten, auch gerne mit Gewalt. Und diese Ordnung besteht aus einem unterdrückenden, patriarchalen, rassistischen Kapitalismus. Dabei haben Bullen die Aufgabe, diese Ungerechtigkeit zu verteidigen. Das wird auch justiziell begleitet und abgesichert durch Gesetze, die von den Cops durchgesetzt werden. Und dafür will ich einige Beispiele nennen, zum Beispiel das Thema Schwangerschaftsabbrüche, was sich jetzt neulich erst geändert hat, aber die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche sehr lange kriminalisiert wurden. Ebenfalls Vergewaltigung in der Ehe war bis 1997 legal. Drogenkonsum ist kriminell, außer jetzt Gras seit ein paar Tagen, yay. Die AfD derzeit nicht, Flucht teilweise schon, Steuerflucht teilweise nicht. Und das ist natürlich, ihr seht, alles sehr konstruiert. Was als kriminell betrachtet wird, ist abhängig von Definitionsmacht und politischen Kräfteverhältnissen. Das heißt, Menschen werden kriminell gemacht, sie sind nicht per se kriminell. Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, wie wird mit Menschen umgegangen, die kein Geld mehr haben, sich ein Ticket für die Bahn zu kaufen oder die am Ende des Monats kein Geld mehr haben, Einkäufe zu bezahlen. Oder wie werden mit CumEx Steuerbetrügen oder sonst irgendwas umgegangen. Also das sind natürlich zwei ganz verschiedene Formen von sogenannter Kriminalität, aber wie das gesellschaftlich verhandelt wird, ist dabei ganz wichtig und auch wichtig für eine Analyse von Polizei in einem kapitalistischen System. Polizeien gestalten diese Diskurse um Gesetze eben auch mit. Das sehen wir an zum Beispiel Razzien, die auch Sexarbeitende betreffen, aber eben auch anderweitig. Ich wohne in Leipzig in der Nähe von der Eisenbahnstraße. Vielleicht habt ihr davon in den Medien auch schon mal gehört. Es gab mal irgendeine Reportage, da wurde gesagt, das ist die gefährlichste Straße Deutschlands und da werden regelmäßig irgendwelche Spätis oder Shisha-Bars oder so geratzt. Und das sind angeblich ganz normale Gewerbekontrollen. Da ist aber, da sind vermummte SEK-Beamte mit Maschinenpistolen vor Ort, während dann in anderen Stadtteilen in Leipzig diese Gewerbekontrollen von zwei netten Polizisten von nebenan durchgeführt werden. Ein anderes Beispiel dafür wäre letztes Jahr Tag X in Leipzig. Nach dem Antifa-Ost-Urteil wollten ganz viele Leute demonstrieren, eben gegen dieses Urteil. Diese Demonstration ist nie losgelaufen und endete in einem Kessel, wo die meisten Leute 11 Stunden drin saßen. Und über 1300 Leute haben jetzt Verfahren wegen besonders schwerem Landfriedensbruch am Hals. Was wiederum dazu führt, also das wird in die polizeiliche Kriminalstatistik aufgenommen und das rechtfertigt wiederum mehr Repressionen gegen Linke. Und daran können wir halt eben sehen, dass so polizeiliches Handeln und die gesetzliche Ebene sich auch einfach gegenseitig bedingen und es so auch gestaltet wird. Dabei ist immer ganz wichtig, dass Kriminalität von der Polizei also aktiv mitproduziert wird und die Polizei dabei Konflikte höchstens beendet, aber niemals löst. Das sehen wir auch zum Beispiel daran, wenn wir uns Verfahren angucken, eben zu häuslicher Gewalt, selbst wenn die Täter, was ja ganz selten passiert, dann doch letztendlich verurteilt werden, liegt der Fokus dabei immer auf den Personen, die schädliches Verhalten an den Tag legen und nicht bei den Betroffenen von eben dieser Kriminalität. Und an dieser Stelle kommen wir zum Thema Abolitionismus. Was im Kontext von Sexarbeit auch spannend ist, ich erzähle jetzt erstmal was zum Abolitionismus als Befreiungsbewegung, aber wie ich eben auch schon angeteasert habe, gibt es eben diese StrafrechtsfeministInnen, FeministInnen, die Sexarbeit abschaffen wollen. Und die bezeichnen sich auch als AbolitionistInnen, also da ist Vorsicht geboten. Anfangen möchte ich mit einem Zitat von Ruth Wilson Gilmore, die sagt, Abolitionismus setzt voraus, dass wir eine Sache ändern, nämlich alles. Und das finde ich ist ein ganz gutes Eingangszitat. Abolitionismus heißt wortwörtlich abschaffen. Meint aber nicht nur, dass Dinge abgeschafft werden, sondern gleichzeitig auch viel aufgebaut werden soll. Abolitionismus reicht als soziale Bewegung ganz weit zurück und beinhaltet eben nicht nur diese Perspektive von einer sozialen Bewegung, sondern eben auch eine theoretische Perspektive, eben sich Gedanken darüber zu machen, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, wie wollen wir miteinander umgehen, welche Institutionen helfen uns dabei, ein gutes Leben für alle zu führen und welche Institutionen stehen uns dabei vielleicht auch im Weg. Ganz spannend dabei ist, dass die Geschichte von Abolitionismus oft als weiße und liberale Bewegung gezeichnet wird und da ganz viele weiße Männer natürlich auch sehr wichtig sind, wie zum Beispiel Abraham Lincoln. Demgegenüber verweisen aber zum Beispiel Wissensbestände der Black Radical Tradition darauf, dass Abolitionismus vor allem eine Bewegung und Perspektive schwarzer Menschen gegen Plantagenkapitalismus war. Dabei umfassen diese Widerstände zwei Prinzipien. Einmal die Abwehr, den Entzug oder die Flucht aus den Ökonomien der rassifizierten Überausbeutung, die auch eben immer mit struktureller Gewalt und frühzeitigem Tod einherging. Und aber gleichzeitig auch der Bildung von neuen Verhältnissen, Beziehungs- und Produktionsweisen. Es gibt so einen Theoretiker, Du Bois heißt der, und der nennt diese Doppelbewegung, also einmal dieses Abschaffen, aber gleichzeitige Aufbauen, abolitionistische Demokratie. Abolitionismus ist also ursprünglich eine schwarze Bewegung und beschreibt damit spezifische gesellschaftliche Konstellationen von Akteuren nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, und das war so zwischen 1860 und 1880. Da gab es eine Allianz verschiedener Gruppen, die damals sowohl das Kapital als auch ArbeiterInnen gegen Versklavung positionieren wollten. Die hauptsächliche Leitidee dabei war, dass die formale Emanzipation nicht ausreicht, also auf dem Papier gesagt wird, ja, alle Menschen sind gleich, Gleichberechtigung und so weiter, sondern dass es eine volle Partizipation geben soll. Das bedeutet volle Staatsbürgerrechte für ehemals versklavte Menschen und deren Beteiligung auch an politischen Entscheidungsfindungen. Politische Macht wurde dann eben auch noch durch Forderungen nach wirtschaftlicher Macht ergänzt. Und das stellte Grundlagen, besonders ökonomische Grundlagen der US-Gesellschaft selbst sehr stark in Frage. Es ging also nicht nur um die Integration ehemals Versklavter in bereits bestehende Strukturen, sondern es gab eben auch die Forderung nach grundlegender Refiguration dieser Strukturen. Damit ging es also der abolitionistischen schwarzen Bewegung nicht nur um eine grundlegende Kritik an Versklavung, sondern eben auch am sogenannten Racial Capitalism, wo wir auch schon so ganz viele intersektionale Überschneidungen einfach erkennen können. Also sollte es quasi nicht um eine klassische Überführung in Lohnarbeitsverhältnisse gehen, sondern einfach diese Kritik und vor allen Dingen auch die Abschaffung von gesellschaftlichen Verhältnissen, Reproduktions- und Beziehungsweisen, die Versklavung, Kolonialismus und rassifizierte Ausbeutung überhaupt erst ermöglichen. Also es war einfach eine radikale Kritik an bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen, die das überhaupt erst ermöglicht haben, dass Menschen so krass ausgebeutet wurden und auch immer noch ausgebeutet werden. Und da nochmal eine kleine Erinnerung an das Zitat eben. Es geht nicht einfach darum, irgendwas abzuschaffen, sondern eben aus dieser radikalen Perspektive heraus sich zu überlegen, okay, was müssen wir ändern? Und dann kommt man ganz schnell zu dem Punkt zu sagen, ja, wir müssen einfach alles ändern und alles hinterfragen. In Analysen und Kritik in Bezug auf Kontinuitäten von Versklavung und Kolonialismus ist es bei neueren abolitionistischen Bewegungen so, dass sie sich immer auf frühere Diskurse und Analysen beziehen, aber eben im Kontext anderer und neoliberalerer Bedingungen. Einen besonderen Fokus gibt es dabei aktuell auf Arbeits- und Strafregime. Vielleicht habt ihr den Namen von Angela Davis schon mal gehört. Die hat auch ganz viel zum Thema Abolitionismus gemacht und hat sich einmal mit Slave Forms beschäftigt, also quasi so Gesetzen in Bezug auf Sklaverei, die nach Abschaffung von Sklaverei reaktualisiert wurden. Und da gibt es den 13. Artikel der Vereinigten Staaten, der Versklavung verboten hat, allerdings Arbeitszwang für verurteilte StraftäterInnen erlaubt hat. Und in dem Kontext gab, beziehungsweise gibt es das Convict Lease System und das ermöglichte Gefängnissen, Arbeitskräfte an private Firmen auszuleihen. Und dabei wird auch wiederum klar, wie auch private Konzerne und Firmen durch solche Strafrechtssysteme profitieren, eben dadurch, dass sie Gefangene für keinen Lohn beschäftigen konnten und dadurch Profite erwirtschaften konnten. Eine weitere Form von Abolitionismus gab es so ab Mitte des 20. Jahrhunderts durch radikale Teile der Bürgerrechtsbewegung, Black Power Bewegung und auch Gruppen wie Black Panther Party for Self-Defense. Und die haben zum Beispiel in ihrem Aktivismus, auf der einen Seite gab es Programme für militante Selbstverteidigung gegen Polizei und anderen rassistischen Angriffen, gleichzeitig aber auch den Aufbau und die Etablierung von Praktiken gegenseitiger Hilfe und Community-Programme, zum Beispiel Free Breakfasts oder Free Health Clinics, und haben somit eben neue Produktions- und Beziehungsweisen etabliert. Und daran sieht man auch wieder dieses gleichzeitige Abschaffen und sich verteidigen und sich überlegen, wie können wir in unserer Community für Sicherheit sorgen, unabhängig von staatlichen Institutionen und aber auch den Aufbau von neuen Strukturen, wie können wir solidarisch miteinander sein, wie können wir unsere Gemeinschaft stärken. Und diese Bewegungen sind immer community-übergreifend und auch transnational. Und diskursiv ist auf jeden Fall auch wichtig, wenn wir über heutige abolitionistische Bewegungen sprechen, dass es immer auch um die Verbindung von Gefängnissen, Polizei, Geflüchtetenlagern und Grenzregimen, von Zwangspsychiatrien und Lohnarbeitsverhältnissen im Kapitalismus geht und dass das eben einfach alles zusammenhängt und man das alles als Gesamtheit betrachtet und sich nicht einzelne Themen rauspickt und die versucht analytisch irgendwie zu bearbeiten. Heutige abolitionistische Bewegungen in Europa sind medial vor allem so seit George Floyd auf jeden Fall präsent und durch Impulse von der Black Lives Matter Bewegung und dadurch eben auch mehr mediale Aufmerksamkeit auf rassistische Polizeigewalt. Es ist aber so, dass es auch in Europa schon weitere Vorläufer von Abolitionismus gibt. Zum Beispiel auch Michel Foucault, der hat dieses Werk Überwachen und Strafen geschrieben und das war sehr wichtig für ein Verständnis von gesamtgesellschaftlichen Wirkweisen von Disziplinierung und Strafen. Ein ganz wichtiger Gedanke in dem Werk war die Frage nach einer Gesellschaft ohne Gefängnissen, eben, dass die untrennbar verbunden ist mit der Frage nach gesellschaftlichen Hierarchien, der politischen Macht des Staates und der Staatsapparate, dass eben auch das einfach verbunden ist. Die Gesetzeslage und die ausführenden Leute, die diese Gesetze umsetzen und dann eben auch Gefängnisse, in denen dann Straftäter weggesperrt werden und aus der Gesellschaft entfernt werden. Foucault hat aber auch sehr viel Kritik bekommen, weil er eben die Bedeutung von Rassifizierung in den Diskursen sehr stark vernachlässigt hat. Das ist sehr wichtig zu erwähnen. Generell immer wenn wir Werke von weißen Leuten lesen, vor allem von weißen Männern, kann man sich schon mal darauf einstellen, dass diese Intersektionalität jetzt nicht so ernst genommen haben. Also immer auch mal mit einem kritischen Auge drauf gucken. Ich fand es trotzdem wichtig zu erwähnen, genauso wie auch ein Werk von Stuart Hall, Policing the Crisis, Ende der 80er Jahre. Er hat darin die Erfindung des sogenannten Mugging-Phänomens analysiert, also Straßenraub, und das war so in England. Und da ging es um eine umfassende Analyse von soziostrukturellen Kontexten, die dazu geführt haben, dass Polizeigewalt legitimiert wurde. Also eben, wir haben diesen Straßenraub, dann eine Gruppe, die als kriminell konstruiert wird. Das waren dann vor allen Dingen männliche POCs, die weiße bürgerliche Leute berauben und dann die Legitimation, okay, wir brauchen die Polizei, die dagegen vorgeht, das als Konstrukt analysiert. In seinem Werk gab es auch eine sehr antireformistische Stoßrichtung. Reformistische Lösungen, hat er gesagt, beteiligen sich am Sozialmanagement der Verelendung, statt grundsätzliche Hintergrundbedingungen sozialer Exklusion anzugreifen. Also eben zu schauen, woher kommen diese Phänomene des Straßenraubs? Wie kommt es dazu, dass Leute andere Leute beklauen? Und bringt es was, die Menschen einfach nur mit Repressionen zu überziehen, oder wäre es wichtig, den gesamtgesellschaftlichen Kontext anzugucken, in dem das stattfindet? In einigen europäischen Ländern gibt es seit den 60er und 70er Jahren internationale strafrechtskritische Diskussionen. Die sammeln sich mittlerweile so unter dem Begriff der kritischen Kriminologie und die beschäftigen sich mit der Infragestellung von Annahmen über Kriminalität und abweichendem Verhalten und dem sogenannten Labeling Approach, also quasi dem Etikettierungsansatz, der besagt, dass quasi eine Handlung erst durch seine strafrechtliche Etikettierung kriminell wird. Und dass staatliches Strafen ein unaufgeklärtes Rachebedürfnis ist, das zu Verschärfung sozialer Ausschlüsse beiträgt. Und eben, dass sie aufzeigen wollen, dass sich soziale Konflikte besser und nachhaltiger schlichten lassen als durch Strafen und Ausschluss. Weitere abolitionistische Initiativen, von denen ihr sicher auch schon einige kennt, sind beispielsweise die Rote Hilfe und Anarchist Black Cross, die machen Antirepressionsarbeit, also helfen Menschen, die eben von staatlichen Repressionen und Polizeigewalt betroffen sind. In dieser Sache auch eine ganz kleine Werbung. Vom 12. bis zum 14. April gibt es in Leipzig den Antirep-Kongress mit ganz vielen spannenden Vorträgen und Workshops. Falls jemand Lust hat, kommt gerne vorbei. Zurück zu den abolitionistischen Initiativen. Es gibt die Antipsychiatriebewegung, deren Hauptziel das Ende von Zwangseinweisungen, Zwangsmedikation und Fixierung war. Da sind zum Beispiel Gruppen drin wie das sozialistische Patientenkollektiv oder die Irrenoffensive. Es gibt die autonome Frauenbewegung, die den patriarchalen Beschützeranspruch des Staates entschieden zurückgewiesen haben und autonome Frauenhäuser erstritten haben und damit eine praktische Alternative zu polizeilichem Umgang mit patriarchaler Gewalt gegeben haben. Es gibt den No-Border-Aktivismus durch Kampagnen wie Kein Mensch ist illegal oder Selbstorganisationen von Geflüchteten wie Women in Exile. Es gibt Gruppen und Initiativen von schwarzen Menschen und People of Color, wie zum Beispiel die Initiative in Gedenken an Uri Jallo, den Soli-Kreis Muhammad hier in Dortmund oder die Initiative Schwarze Menschen, die sich besonders einfach mit der Vorenthaltung von Schutz der deutschen Sicherheitsbehörden, rassistischer Polizeigewalt und Diskriminierung, wie zum Beispiel Racial Profiling, beschäftigen. Und eben aus diesem Umfeld oder aus diesem Spektrum haben sich dann verschiedene Copwatch-Gruppen deutschlandweit gegründet in den letzten Jahren. Thema Abolitionismus und die Polizei. Seit der Ermordung von George Floyd hat es abolitionistische Kritik teilweise in den Mainstream geschafft oder vielleicht in den linken Mainstream. Und auch Polizeigewalt hat, wie gesagt, medial mehr Aufmerksamkeit erfahren. Aber auch hier wichtig zu sagen, Mobilisierung gegen Polizei gab es auch schon stark in antikolonialen und antirassistischen Theorien und Kämpfen und ist auch dort verwurzelt. Wichtig dabei ist immer, wenn wir Polizei kritisieren wollen, dass wir den Zusammenhang von Polizei und kolonialer Kontrolle und die Rolle der Polizei für die Zerschlagung antikolonialer Widerstände in den Blick nehmen. Und dass wir uns immer wieder bewusst machen, was der Ursprung der Polizei ist, nämlich geht die Polizei aus den US-amerikanischen Slave Patrols hervor. Und das waren so Milizen, die quasi entflohene, versklavte Menschen einfangen, bestrafen und zurückbringen sollten. In der abolitionistischen Polizeikritik geht es darum zu schauen, welche Funktion hat die Polizei, und zwar ist es der Erhalt und der Schutz kapitalistischer Eigentumsverhältnisse. Es geht um die Repression von ArbeiterInnenbewegungen und anderen linken Bewegungen. Es geht darum, sich anzuschauen, inwiefern die Polizei im Kontext von Rassismus und Staat agiert und auch generell die Polizei als allgemeines kapitalistisches Gewaltverhältnis zu begreifen. Da können wir uns auch angucken, dass Polizei auf unterschiedliche Menschen unterschiedliche Auswirkungen hat. Und da wird es ganz klar, dass die Polizei nicht unser Freund und Helfer ist, wie das immer so gerne behauptet wird, sondern dass die Polizei dann dein Freund und Helfer ist, wenn du weiß und bürgerlich und gut betucht bist. Und dass andererseits rassifizierte und arme Menschen die Polizei als alltägliche staatliche Konfrontation erleben. Reiche und weiße Menschen benutzen oder haben die Polizei an ihrer Seite vor allem zur Durchsetzung eigener ökonomischer Interessen oder eben auch Sicherheitsbedürfnisse. Das haben wir sehr stark in Lützerath gesehen letztes Jahr, das haben wir aber auch beim Hambi gesehen. Die Polizei fungiert als TürsteherInnen von Gated Communities, um eben den Ausschluss sozialer, marginalisierter Menschen sicherzustellen. Es gibt Forderungen von abolitionistischen Gruppen nach der Definanzierung von Polizei und Sicherheitsbehörden. Das wäre so ein Ansatz. Das bedeutet, dass eben die Gelder, die die Polizei zur Verfügung hat, immer mehr entzogen werden und Bereiche, in denen die Polizei arbeitet, immer mehr anderen Akteuren zugewiesen wird. In Sachsen hat die Polizei ein jährliches Etat von über 1 Milliarde Euro. Und da kann man sich jetzt mal überlegen, was man mit dieser Milliarde sonst so alles machen könnte, außer eben so einen Schlägertrupp zu finanzieren. Eine abolitionistische Forderung ist aber eben auch der Ausbau von Strukturen sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe. Es geht um eine radikale Transformation gesellschaftlicher Produktionsweisen. Dabei ist es wichtig, Abolitionismus als transformativen Ansatz der Gesellschaftskritik zu betrachten und dabei Strukturen in den Blick zu nehmen, die Polizieren, Repressionen und generell das Strafsystem ermöglichen und legitimieren und dabei möglichst soziale Gerechtigkeit herzustellen und die sozialen Konflikte zu entindividualisieren, also immer auch strukturelle Aspekte und Kontexte in Analysen mit einzubeziehen. Da gibt's auch Bestrebungen, eben sich anders zu helfen, als die Polizei zu rufen. Und besonders aus schwarzen und queeren Communities gibt es die Bewegung, statt Leute eben einfach wegzusperren oder die Polizei zu rufen, Transformative Justice als Ansatz mit in Überlegungen mit einzubeziehen. Und da geht's vor allen Dingen darum, dass quasi vom Strafen weggekommen wird und hin zu Konsequenzen gekommen wird. Da werden besonders auch Betroffene, die in aktuellen Justizsystemen gar nicht mit einbezogen werden, mehr in den Blick genommen werden. Also dass es quasi TäterInnen-Opfer-Ausgleiche gibt. Dass es, wie das vielleicht auch aktuell schon in linken Kreisen und queeren Kreisen gehandhabt wird, dass es nach Fällen von beispielsweise sexualisierter Gewalt betroffenen Kreise und betroffenen Unterstützung gibt, aber auch Kreise, die Täterarbeit machen und dass so unabhängig von staatlichen Institutionen geschaut wird, wie können wir Sicherheit in unseren Communities herstellen und wie können wir selber mit sozialen Konflikten umgehen und damit auch einfach wieder Verantwortung für unser eigenes gesellschaftliches Handeln zurückerlangen und uns zurückerkämpfen und das nicht an dritte staatliche Institutionen abzugeben. Ja, anders als das wollen StrafrechtsfeministInnen, die sich auch AbolitionistInnen nennen, allerdings lieber das gesetzlich regeln, was sie als soziale Konflikte bezeichnen. Deswegen kommen wir jetzt zum Abolitionismus als Bewegung zur Abschaffung der Prostitution. Die AbolitionistInnen, die sich auf eben Prostitution beziehen, knüpfen ganz bewusst an abolitionistische Kämpfe gegen Versklavung an, weil sie meinen, dass Menschen in der Sexarbeit mit versklavten Menschen gleichzusetzen sind. Und dabei ist auf jeden Fall interessant, dass so die Ursprünge von diesen abolitionistischen Bewegungen, das waren so Ende des 19. Jahrhunderts, ursprünglich eigentlich die Abschaffung aller Gesetze gefordert haben, die irgendwie in Bezug zur Prostitution standen, also eigentlich eine Entkriminalisierung gefordert haben. Und das hat sich ja aber jetzt einfach sehr geschiftet zu, es sollen eben rechtliche Grundlagen geschaffen werden, die Sexarbeit irgendwie einschränken und illegalisieren oder eben überwachen sollen. Und dabei ist ganz groß, wie ich schon gesagt habe, die Forderung nach dem schwedischen, nordischen Modell beziehungsweise dem Sexkaufverbot oder auch der Freierbestrafung. Da gibt es ganz viele verschiedene Begriffe für. Und eben diese Menschen wollen Prostitution strukturell abschaffen. Und sagen eben, beziehen sich dabei auf vermeintliche Studien in Ländern, in denen eben dieses nordische Modell, in denen es das gibt, wo sie sagen, dass Sexarbeit eben ganz, ganz krass zurückgegangen ist. Und da finde ich es immer ganz wichtig, auch hier wieder kritisch zu sein und sich zu überlegen, okay, wie können wir denn das überhaupt in der Studie zum Beispiel darstellen, wenn wir gar nicht Zugriff haben oder gar keinen Zugang haben zu allen Leuten, die in der Sexarbeit tätig sind. Wie wollen wir da verlässliche evidenzbasierte Aussagen treffen. Und deswegen nochmal der Call an euch, falls euch mal solche Studien um die Ohren gehauen werden, immer irgendwie kritisch sein, kritisch nachfragen und da mit einer kritischen Haltung rangehen. Ja, dieses nordische Modell ist eben eine strafrechtsfeministische Forderung und ich hoffe, dass irgendwie so an dieser Stelle klar geworden sein sollte, dass eine linksradikale Forderung niemals der Ruf nach mehr Polizei und Repression sein kann und eben auch aus einer queer-feministischen Perspektive diese Idee niemals aufgehen kann und wird. Das haben wir zum Beispiel auch an den Stonewall Riots gesehen, dass die Polizei in queeren Kämpfen niemals Verbündete sein kann, nie gewesen war und auch niemals sein wird. Abolitionistische Feminismen lehnen Strafrechtsfeminismus und andere Ansätze, die den Staat als sicherheitsbringend ansehen, ab. Schauen wir uns beispielsweise das sogenannte nordische Modell an, müssen wir uns fragen, wer wird denn ermitteln, vernehmen und gegebenenfalls verhaften? Wer wird die Gesetze umsetzen, kontrollieren und polizieren? SWERFs, also Sex Work Exclusionary Radical Feminists, nennen Sexarbeit Ausbeutung, weil sie ihren eigenen Moralvorstellungen nicht entspricht. Diese Ausbeutung beurteilen sie vor allen Dingen daran, was sie sich selbst als unangenehm vorstellen. Allerdings müssen wir, wenn wir über Ausbeutung sprechen, vor allem die Perspektiven von Sexarbeitenden selber in den Blick nehmen. Und es gibt so ein kleines Zine, das liegt auch da vorne auf dem Tisch, das heißt solidarisch gegen Swerves und Turfs, oder? Ja, linke Perspektiven auf Sexarbeit. Und da wurden so ein paar Fragen gestellt, die quasi als Anhaltspunkt gelten sollen, damit Sexarbeitende selber irgendwie analytischen Zugang finden zum Thema Ausbeutung, Arbeitsbedingungen, Lebensverhältnisse. Und die würde ich jetzt gerne einmal kurz vorlesen. Welche Umstände zwingen uns zur Lohn- und Reproduktionsarbeit? Welche Umstände führen dazu, dass wir die Sexarbeit als Lohnarbeit wählen? Wie sind unsere Arbeitsbedingungen? Wer nimmt Einfluss darauf? Wie viel von dem, was wir einnehmen, dürfen wir behalten? Welche Umstände bestimmen unsere Preise? Wer entscheidet, ob wir unbehelligt oder unter Repression arbeiten? Wer übt diese Repression aus? Wen müssen wir bezahlen, um arbeiten zu können? Wer schränkt unsere Möglichkeiten ein, uns als ArbeiterInnen zu organisieren? Und dann wird eben nochmal ganz klar gesagt, dass KundInnen nicht AusbeuterInnen sind, sondern dass sie lediglich davon profitieren, wenn beispielsweise Gesetze verschärft werden, aber die Ursache für Ausbeutung immer bei Staat, Bullen und Co. liegt. Das heißt, dieses Narrativ von Freier sind so schlimm und das sind alles Täter und Vergewaltiger und sonst was, geht einfach nicht auf, wenn der hauptsächliche Grund für diese Gewalt strukturell ist und durch Gesetze legitimiert und überhaupt erst hervorgebracht wird. Und da ist natürlich die Frage, wie können wir als Linke irgendwie solidarisch mit SexarbeiterInnen sein? Wie können wir sie in ihrem Arbeitskampf unterstützen? Und da möchte ich auf drei Punkte eingehen. Es gibt die FAU, das ist so eine, die Freie ArbeiterInnen-Union, das ist eine Gewerkschaft und das ist die erste Gewerkschaft in Deutschland, in der sich auch Sexarbeitende organisieren können. Und da gibt es eben in Berlin die Sektion Sexarbeit. Und die haben noch mal ganz klar in Pressemitteilungen gesagt, dass Sexarbeit Arbeit ist und dass Solidarität bedeutet, Sexarbeit als Arbeit anzusehen, denn dann erst können wir über Arbeitskämpfe sprechen, dann erst können wir darüber sprechen, wie können sich Sexarbeitende organisieren und nicht darüber, ob ich persönlich oder ihr das jetzt moralisch gut oder schlecht findet, ob ihr euch das vorstellen könnt, in der Sexarbeit zu arbeiten oder nicht, sondern dass dann im Zentrum dieser Diskussionen stehen einmal die Autonomie der ArbeiterInnen, die Macht über deren Leben und über ihre Arbeit und die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen.